ARD. SWR Kultur. Forum.
Unser Thema heute: Runter von der Empore. Welche Zukunft hat die Orgelmusik? Mit Carsten Umlauf. Bei dem Gedanken an Orgelmusik befällt den einen oder anderen möglicherweise die sakrale Langeweile. Aber wenn die 31-jährige Britin Anna Lapwood wie hier in der Royal Albert Hall in London ein Orgelkonzert gibt, dann stehen die vorzugsweise jungen Fans Schlange und kreischen. Restkarten werden meistbietend im Internet versteigert, ist zuletzt auch beim Orgelsommer in Karlsruhe passiert. Die Orgel als Social Media Star, Orgelfestivals, hunderte Konzertreihen, das klingt nach einem echten Orgelboom. Andererseits werden Organistinnen und Organisten, die die Orgel im Gottesdienst spielen, seit Jahren händeringend gesucht. An einigen Orten müssen die Aufgabe Orgelautomaten übernehmen oder ab und an mal der Gitarrenkreis. Was bedeutet das für das immaterielle Kulturerbe der Orgelmusik in Deutschland? Welchen Reiz übt die Königin der Instrumente immer noch aus? Und ist die Kirche dabei möglicherweise ein Hindernis? Darüber diskutiere ich mit folgenden Gästen. Philipp Kleis ist Orgelbauer und Geschäftsführer eines der größten deutschen Orgelbaubetriebe in Bonn. Professor Meinrad Walter ist Musikwissenschaftler an der Musikhochschule in Freiburg und selbst auch Kirchenmusiker. Und Hanna Schmidt, Musikjournalistin und ebenfalls Organistin. Frau Schmidt, haben Sie so einen Moment auch schon mal erlebt, dass das Publikum so richtig ausrastet bei einem Orgelkonzert?
Wenn ich gespielt habe oder wenn jemand anders gespielt hat?
Sowohl als auch vielleicht.
Da muss ich tatsächlich überlegen, dass ich innerlich ausgerastet bin. Das habe ich tatsächlich schon erlebt, aber so wie jetzt in der Aufnahme da von der Royal Albert Hall, da war ich selber noch nicht dabei. Nein.
Mhm. Ja, ist wahrscheinlich auch eher ungewöhnlich in dem Sektor, Herr Kleis. Sie wissen wahrscheinlich nicht mehr ganz genau, wie viele Orgeln Sie auf der ganzen Welt schon eingebaut haben. Meistens sind es jedenfalls große Adressen, Kölner Dom, Elbphilharmonie etc. Es gibt ja in Deutschland angeblich rund 50.000 Instrumente. Das kann man so bei Wikipedia und an vielen verschiedenen Stellen finden. Das ist einzigartig auf der Welt. Erlebt der Orgelbau denn immer noch einen Boom oder gehen die Anfragen zurück?
Also ich sag mal so, hat Orgelbau denn jemals einen Boom erlebt? Das ist, glaube ich, schon eine Frage, die man stellen müsste. Und ob man das eigentlich will. Ich finde schon, dass es sehr viel Zulauf gibt zu Orgelkonzerten. Und ich glaube, dass diese Veränderung letztendlich von einer Gesellschaftskirche hin zu einer Bekenntniskirche den Bereich der Kirchenmusik eher gestärkt hat, als dass es sozusagen nachteilig sich ausgewirkt hat, weil die Bedeutung der Musik größer geworden ist. Und natürlich müssen wir jetzt alle daran arbeiten, dass wir möglichst viele Menschen dafür begeistern und das auch in die nächste Generation tragen.
Wenn ich nochmal nach den Auftraggebern für so einen Orgelbau fragen darf, das sind ja in erster Linie große Gemeinden, Gemeinderäte, Kirchen. Wer ruft da bei Ihnen an und sagt, wir brauchen jetzt eine neue Orgel?
Also das, wovon wir träumen, ist natürlich, dass jemand anruft und sagt, nur ihr und niemand anders. Das ist natürlich das, was man sich immer wünscht. In der Regel ist es ja so, dass es über Wettbewerbe geht. Und das sind in der Regel Kirchengemeinden oder auch Konzertsäle. Eigentlich in einem nicht vorkommenden Maße sind es Privatpersonen, die gerne eine Orgel hätten. Es ist aber mehr, als man so denkt, glaube ich, weil es natürlich immer wieder Instrumente gibt, die sind, entweder sind sie ein bisschen aus der Mode gekommen oder es gibt einfach den Wunsch nach einem etwas völlig Neuem oder es gibt auch Ansprüche, noch eine Chororgel zu bauen. Also es gibt doch eine ganze Reihe von spannenden Orgelbauprojekten, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und insofern sehe ich eigentlich doch sehr positiv in die Zukunft auch, weil ich glaube, dass das etwas ist, was durchaus Bestand hat.
Können wir sicher später auch noch weiter drüber reden. Herr Walter, Sie sind an der Musikhochschule in Freiburg auch für die Ausbildung von Kirchenmusikerinnen und Musikern zuständig. Wie entwickeln sich die Zahlen? Steuern wir da auf eine Krise der Kirchenmusik zu, weil nicht mehr genug Leute die Orgeln zum Beispiel von Herrn Kleis spielen können?
Tatsächlich haben wir bei allen kirchlichen Berufen dieses Problem, dass wir mehr Nachwuchs brauchen könnten, gerade in Zeiten, wo jetzt sehr viele Hauptamtliche auch pensioniert werden. Das stimmt. Fürs nächste Semester sehen wir es ganz positiv. Wir haben 3 neue Bachelor- und 2 neue Masterstudierende Kirchenmusik. Außerdem studieren etliche Leute bei uns. Orgelimprovisation, Master, Orgelimprovisation, Konzertexamen, deutsch-französische Orgelkunst kann man studieren, Schulmusik kann man mit Orgel machen, die kommen dann auch ja oft in diesen liturgischen Dienst, brauchen dann auch eine liturgische Qualifikation, für die ich manchmal ein bisschen zuständig bin. Und außerdem darf ich ein Gleis ergänzen, es kann auch sein, dass ein Bundesland eine Orgel baut. Es baut gerade das Bundesland Baden-Württemberg eine Orgel, vertreten durch die Musikhochschule Freiburg, die dann in einer Kirche sein wird, weil wir das Geld vom Land haben für eine Orgel, aber nicht den Raum. Und die Kirche wird die Orgel natürlich dann auch mit nutzen, aber die Musikhochschule wird da an dieser neuen Orgel ab 2028 Prüfungen durchführen, Unterricht durchführen, Konzerte durchführen und so weiter.
Und die ist auch in Freiburg, diese Orgel?
Das ist in Freiburg in einer Kirche, die nächstgelegene Kirche neben dem Konzerthaus. So viel darf ich verraten.
Sehr schön. Das ist der Rahmen sozusagen, in dem Orgelmusik sehr häufig stattfindet. Jetzt würde ich gerne zu dem Anfang nochmal zurückkommen, zu den möglichen neuen Formen, dem neuen Repertoire. Es gibt so eine ganze Sparte, kann man sagen, von TikTok-Organistinnen und Organisten wie Anna Lapwood, die auf Social Media Orgel-Content herstellen. Anna Lapwood spielt auch Filmmusik, erklärt ein bisschen, wie es sich für sie dabei anfühlt. Ist das erfolgversprechend? Herr Walter, was halten Sie davon?
Ich glaube, alles ist erfolgversprechend, was auch die Orgel mal in einem neuen Licht zeigt. Die Orgel verträgt immer mal wieder so eine kleine Frischzellenkur und die ist dann eben medial so, wie die Medien heute sind. Wenn ich denke, Cameron Carpenter vor einigen Jahren, das war auch sowas, ja, ist das richtig und er spielt so viele Bearbeitungen, aber hat so wahnsinnig schnelle Füße und dann hat er so Pailletten an, das ist mir eigentlich egal, was er anhat. Hauptsache er spielt, ich habe ihn gehört in Berlin improvisieren über einen Berlin-Film, großartig. Völlig werkdienlich. Also ich glaube, die Orgel ist so kräftig und gleichzeitig natürlich auch so eigen. Kein Instrument hat so viele Ansichten, wird so auf den Raum gebaut. Bei keinem ist der Spieler so weit weg, so ein bisschen geheimnisvoll. Man klatscht nicht, wenn es losgeht. Ich weiß ja gar nicht, wann der anfängt. Mhm. Und wann er aufhört, weiß ich hoffentlich. Also da mit diesem Geheimnisvollen kann man auch ein bisschen spielen. Manchmal auch mit dem Altbackenen. Und dann kommt halt was ganz Neues und dann ist es oft nicht so ganz neu. Bearbeitungen modernster Stücke hat es gegeben. Das hat Johann Sebastian Bach in Weimar gemacht. Er hat sich die Noten kommen lassen von Vivaldi-Konzerten und hat die für die Orgel umarrangiert. Mhm. Was macht Anna Lapwood anders? Prinzipiell nicht so viel. Es sind eben andere Stücke und es ist Film. Und manche denken, das Reinheitsgebot ist verletzt, aber das gibt es beim Bierbrauen. Bei der Orgel gibt es das so nicht.
Mhm. Hanna Schmidt, mit Reinheitsgebot brauche ich bei Ihnen wahrscheinlich auch nicht ankommen.
Auf gar keinen Fall, nein. Ich bin extrem dankbar für Anna Lapwood als Figur einfach, die ja in der Pandemie eigentlich ist sie so bei mir das erste Mal aufgetaucht, wie sie so sehr, also für mein Verhältnis sehr accessible ihr Handy einfach.
Also zugänglich.
Ihr Handy neben den Spieltisch gestellt hat an ihrer Heimorgel und gezeigt hat einfach, wie sie übt. Und das war einfach eine Situation, von der ich mich total abgeholt gefühlt habe. Was habe ich mir unglaublich gerne angeguckt. Und dann zu sehen, dass Menschen sich dafür interessieren, dass Leute, die überhaupt nichts mit klassischer Musik, überhaupt nichts mit Kirchenmusik, mit Kirche, mit Orgel zu tun haben, auf einmal diese Videos liken, teilen, kommentieren und da ein Interesse da ist bei Leuten, die von sich wahrscheinlich selber überhaupt gar nicht wussten, dass sie da ein Interesse oder eine Faszination überhaupt für entwickeln können.
Herr Kleist, den ganz kurzen Ausschnitt, den wir eben gehört haben, der mündet dann irgendwann in den Club-Hit Insomnia von der Band Faithless. Also es geht nicht mit der Bach-Toccata einfach so weiter. Sie spielt auch andere sogenannte Mash-Ups, wo Songs ineinander gleiten quasi. Auch AC/DC ist dabei, sowieso Harry Potter Filmmusik. Ist das ein Reiz für Sie als Orgelbauer zu sagen, da entwickeln wir das Instrument in die Richtung, dass das möglicherweise noch besser funktioniert, so ein Repertoire?
Ich glaube, dass das Repertoire eigentlich auch jetzt schon auf vielen Instrumenten extrem gut funktioniert. Und das zeigt ja Anna Lapwood. Ich glaube, natürlich ist das spannend, diese orchestrale Ausrichtung einer Orgel. Ich denke, das ist auf wahnsinnig vielen Instrumenten, die wir in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt haben, wirklich schon wahnsinnig gut geht. Das, was ich an Anna Lapwood so reizvoll finde, ist, dass es ein anderer kommunikativer Umgang mit dem Zuhörer ist, eine andere Einbindung, eine andere Annäherung, wirklich ein Ernst nehmen. Das ist das Gefühl, was sie vermittelt, jedes einzelnen Besuchers, jedes einzelnen Zuhörers, jedes einzelne, mit dem sie kommunikativ auf den unterschiedlichsten Kanälen in Kontakt tritt. Und ich glaube, dass das ist das, was wir für alle davon lernen können und was wirklich extrem gut ist für die gesamte Szene. Wir reduzieren das immer so ein bisschen darauf, naja, das ist ja wirklich nur Filmmusik. Und Filmmusik ist für mich gar nicht der eigentliche Schlüssel von dem Erfolg von Anna Lapwood, sondern es ist wirklich dieses auf Menschen zugehen, was sie in totaler Perfektion macht. Und es ist ja bei ihr, was ich auch spannend finde, dieser Ansatz von Qualität ist das oberste Gebot. Also was immer sie präsentiert, ist einfach richtig gut. Ich glaube, dass das letztendlich überzeugt.
Ist es auch, weil Sie sagen, ein anderer kommunikativer Umgang, ein anderes Verhältnis zum Zuhörer? Weil Meinrad Walter hat eben gesagt, man sieht den ja gar nicht, den der auf der Orgelbank sitzt oder diejenige. Und mit solchen Figuren wird der Organist, die Orgelspielerin auch sichtbar als Künstlerin. Ist das was, was dieses Feld attraktiver machen könnte? Da ist jemand, den erkennt man auch.
Das ist bestimmt so. Da rückt er einfach ein bisschen in die Nähe und man kommt auch dieser geheimnisvollen Maschine dann etwas näher. Das ist ja immer interessant, der Musiker erzählt uns was, was er da genau macht und lässt uns so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Das kann man, glaube ich, auch intensivieren. Ich habe einen Kollegen, der macht regelmäßig Schnupperkurse an der Orgel. Da sagt, da haben wir ihn auch in der Kirchengemeinde. Wir haben junge Leute, die studieren ein bisschen Klavier schon, haben Klavierunterricht, sind vielleicht bei den Ministranten, schauen da hoch, ah, da ist die geheimnisvolle Orgel, aber der darf ich mich ja nicht nähern. Und dann lädt er die ein und sagt, bringt eure Stücke mit und dann könnt ihr unter fachlicher Anleitung mal eure Klavierstücke auf der Orgel probieren. Und da machen wir eine kleine Impro zu einem Thema. Die einen spielen auf den schwarzen Tasten und der andere spielt bestimmte Pedaltasten und einer macht die Regie an den Registern. Und so. Also es ist alles ein großes Konzept, die Orgel etwas nahbarer zu machen. Ich glaube, diese Distanz, die hat was Interessantes, Geheimnisvolles, Luminoses, aber im Moment braucht die Orgel auch ein bisschen mehr Nähe. Und der Titel finde ich gar nicht so schlecht, Runter von der Empore, das hat es auch gegeben. Natürlich, dass man sagte, von unten ist es besser, ich habe mehr Kontakt in der Liturgie, ich kann mit dem Chor besser umgehen. Ich habe als Student an einer solchen Orgel gespielt. Ich war erstmal ganz irritiert. Dachte, egal wie ich mich bewege, ich muss die Noten dort holen. Da habe ich gesagt, alle gucken zu, wie ich diese Noten hole. Das war auf der Empore nie. Da hat der Chor während der Kommunion die Noten eingesammelt, bis ich es verboten habe. Da ist man im Off und da kann man so ein bisschen machen, was man will. Bei den Buddenbrooks macht es der wunderbare Organist Pfühl mit Hanno oben ganz alleine und dann mokieren sie sich über die Predigt und so weiter. Das ist so ein extra Ort. Aber eigentlich wollen wir in der Liturgie nicht diesen extra Ort, wo einer so halb mitfeiert. Mhm. Und dann, wenn die Orgel etwas nach unten kommt, ist das in vieler Hinsicht besser. Aber das weiß ja gleich besser. Jede Orgel wird in jedem Raum speziell eingefügt, architektonisch und intoniert. Das macht ja das Unikat der Orgel aus. Aber da haben wir eine Vielfalt, dass es wie immer früher ist, das ist die Empore und da muss die Orgel hin und nirgends anders. Viele Kirchen haben ja auch mehrere Orgeln. Mhm. Diese Zeit ist eigentlich vorbei. Ich finde, die Orgelszene ist unglaublich polyphon. Da trägt Anna Lapwood bei, aber auch viele andere. Und die darf auch noch polyphoner werden. Das tut dem Instrument eher gut.
Ja. Ist das ein Weg, den Spieltisch häufiger nach unten zu verlegen, dass man die Organisten mehr sieht, Herr Kleis? Ist das so eine Art von Trend vielleicht auch, die man festmachen kann?
Es ist wahrscheinlich ein Trend grundsätzlich, aber ist das, glaube ich, nicht erfolgsentscheidend, ob ich das eine oder das andere mache. Ich glaube, so, es gibt ja so eine ganze. Es ist nicht nur Anna Lapwood, es sind ganz viele, die das eben, viele junge Organistinnen und Organisten, die diesen Weg, diesen kommunikativen Weg gehen und die gehen dann genauso von der Orgel empore wie eben von unten. Ich glaube, das ist so eine Äußerlichkeit, auf die wir das gerne reduzieren würden. Ich glaube, dass das letztendlich nicht der Punkt ist. Der Punkt ist wirklich, dass auf die Menschen zugehen und das kann ich genauso von der Empore wie von unten. Natürlich ist es schön und im Konzertsaal auch nachvollziehbar, wenn ich den Organisten sehen kann und das, was er mit Händen und Füßen da alles so zaubert und Menschen verzaubert, das macht. Aber letztendlich geht es ja um Klang. Ich sehe das so ein bisschen mit dem, dass jetzt jede Orgel einen Spieltisch braucht, der unten ist. Das ist natürlich für den Orgelbauer vielleicht schön, weil es auf jeden Fall neue Aufgaben schafft. Aber ich glaube nicht, dass das letztendlich das entscheidende Kriterium ist. Ich glaube, das Kriterium ist wirklich, dass auf die Menschen zugehen, auf so vielfältige Weise, wie irgendwie möglich ist. Und wir leben ja letztendlich in Deutschland in einem Paradies. Wir haben eine fantastische Anzahl von Kirchen, die sich in einem sehr guten Zustand befinden. Wir haben eine unglaubliche Anzahl von Instrumenten, Orgelinstrumenten, wirklich viele von absolut herausragender Qualität. toller Orgelbauer und wir haben eine Gruppe von extrem gut ausgebildeten Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern. Und jetzt müssen wir sozusagen nur noch diese Energie irgendwie dahingehend lenken, dass wir versuchen, auch zukünftige Generationen zu begeistern und zu erreichen. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, der wir uns stellen müssen.
Genau. Wie du spielst, ist interessant. Am ehesten braucht man das ja für die Liturgie, dass man da mitwirken kann von der Orgel aus und nicht so
in der Gottesdienstgestaltung.
In der Gottesdienstgestaltung, ganz große Kirchen. Herr Klaas hat ja St. Peter gebaut im Schwarzwald. Da gibt es einen Zwillingsspieltisch, da ist oben und unten. Das ist die Luxusversion. Oder ich denke, Konzerthaus Wien, Musikverein. Da kann man auch einen Spieltisch unten haben, weil es Stücke für Orgel und Orchester gibt. Und da gibt es dann wirklich Probleme, wenn der Organist zu weit weg ist und so weiter. Die Orgel hat man so gebaut, dass diese Stücke hier gut machbar sind. Auch Chorwerke mit Orchester und Orgel, so ein Brahms-Requiem oder ein Mendelssohn-Elias, wenn da die Orgel noch von hinten reinfüllen. Das ist schon ganz, ganz großartig. Aber für eine kleinere Dorforgel hat es keinen Sinn. Man muss auch als Organist lernen, damit umzugehen, mit der Distanz, die man eben hat. Das ist auch ein Lernziel.
Kleinere Dorforgel ist ein gutes Stichwort. Frau Schmidt, kann so ein Phänomen, so ein Social-Media-Phänomen abfärben auf die kleineren, in Anführungszeichen, Dorforganistinnen und Organisten, dass die vielleicht häufiger jetzt an die Orgel vor Ort gehen und sich da möglicherweise auch engagieren? Es ist ja dann in erster Linie wahrscheinlich der Gottesdienst, an dem man sich betätigen kann.
Tatsächlich, ja. Also ich kann mir das durchaus gut vorstellen. Auf mich färbt es definitiv ab. Ich bin aber auch die gleiche Generation wie Anna Lapurt. Mhm. Was ich aber mitbekomme, ist auch bei meinen KollegInnen, die auch ältere Semester schon sind. Selbst zu denen ist es mittlerweile durchgedrungen, auch wenn die kein Social Media haben. Die bekommen diesen Hype trotzdem mit. Und auch da entwickelt sich eine Faszination. Und was ich jetzt so aus meiner privaten Praxis, also ich meine, das können Sie ja wahrscheinlich auch dann bestätigen, ist, wenn man im gottesdienstlichen Kontext etwas ausprobiert, sei das innerhalb des Genres etwas ausprobiert oder innerhalb der Möglichkeiten, die man halt hat als Angestellte oder auch freie KirchenmusikerInnen, auch außerhalb der Reihe mal ein Konzert zu machen. Was jetzt Konzertformen angeht zum Beispiel, dass man sagt, man verlegt eben also aufgrund der Distanz beispielsweise ein kleines Konzert oben auf die Empore, spielt ein bisschen mit dem Raum. Das klingt jetzt irgendwie so doof, als wäre das was komplett Ungewöhnliches oder Neues. Natürlich machen Leute das immer schon. Nur tatsächlich läuft man so ein bisschen Gefahr, einfach in diesem sonntäglichen Trott, auch in einen sonntäglichen Trott hinein zu geraten. Und da nehme ich einfach, also beispielsweise Royal Albert Hall ist jetzt natürlich nochmal was, würde ich sagen, wirklich einigermaßen Neues, eben diese Kombination mit einem Konzert elektronischer Musik wirklich in so einer Art Club-Kontext. Diese Szene, was wir da gerade am Anfang gehört haben, die Orgel ist ja überraschend dazugekommen. Das war ja nicht so, dass das Publikum wusste, da kommt jetzt eine Orgel, sondern das war, so wie Anna Lapurt mir das mal in einem Interview erklärt hat, sehr spontan. In der Nacht davor hat sie irgendwie Noten bekommen und es hieß, an der und der Stelle kannst du dann einsetzen, was sie gemacht hat. Und diese Reaktion des Publikums erklärt sich halt vor allem auch dadurch, dass die überhaupt nicht wussten, was da gerade passiert. Und auf einmal hören die dieses monströse Instrument und man versteht sofort, das kommt gerade nicht aus den Boxen, das kommt woanders her. Deswegen, und es dauert so einen Moment und dann checken die Leute, oh mein Gott, da hängt ja was. Das sind Pfeifen, das ist riesig, oh mein Gott, da sitzt jemand. Und man kennt natürlich auch, was sie spielt, den Beginn der Demolto-Charta, ist ja durch Film und so weiter sehr bekannt. Genau, aber das ist so ein Beispiel, glaube ich, was mir auch nochmal gezeigt hat, auch so dieses Instrument außerhalb des Kontextes zu denken, ist etwas, was einem auch eine Gemeinde total dankt, was einem die PfarrerInnen unglaublich danken, was selber auch nochmal ganz anders Spaß macht tatsächlich. Und das halt in einer relativ kleinen, mittelgroßen, mittelguten Konstitution, in der das Instrument sich befindet, an dem ich da sonntäglich sitze.
Und wenn man sich das jetzt überlegt, wer wird eigentlich Organist, Schrägstrich Kirchenmusikerin, Kirchenmusiker? Das sind vielleicht schon mal zwei unterschiedliche Ausschnitte von Menschen. Sie haben einen Artikel geschrieben, der hatte den Titel Wir Crazy Sonderlinge. Also man stellt sich ja immer noch den Nerd mit Polunder und Stapel Bachnoten unterm Arm vor, der dann da einsam auf der Kirchenbank sitzt. Wie muss man beschaffen sein, um Organist werden zu wollen?
Ein Kollege hat mir mal gesagt, man muss zumindest Kirche in Ordnung finden. Und damit, finde ich, hat er was ziemlich Wahres ausgesprochen. Nämlich, dass natürlich der in allermeisten Fällen der allererste Kontakt mit dem Instrument über einen Kirchenbesuch stattfindet. Und der Kontext, in dem die Orgel die allermeiste Zeit erklingt, ich gehe jetzt mal, also wenn wir den Konzertsaal jetzt mal so ein bisschen ausklammern, aber in der Realität der allermeisten Menschen und sei es in einem Schulgottesdienst oder weil die Eltern irgendwie in Gottesdienst gehen und jemand das Kind halt mitnehmen, findet eben dieser erste Kontakt häufig in der Kirche statt. Und wenn das nicht eine komplett abschreckende Wirkung hat auf einen Menschen und vielleicht sogar dann eine bestimmte Regelmäßigkeit entsteht, zusammen mit der Faszination für das Instrument, ich glaube, dann ist schon irgendwie so ein Samen gesät, dass das tiefer gehen könnte. Und gleichzeitig kann ich mir sehr gut vorstellen und habe das auch von KollegInnen gehört, dass sie, bei mir war es selber auch so, dass sie mit der Institution Kirche gerungen haben. Denn um Orgel zu lernen, muss man eben in Kirchen gehen und man praktiziert dieses Instrument dann sehr, sehr schnell, auch im Gottesdienst. Das spricht sich herum. Aha, da ist jemand, der lernt das gerade und dann ist man eben aufgrund des Fachkräftemangels an der Stelle super schnell in diesem Kontext drin.
Ja, Sie sind jetzt aus dem evangelischen Kontext, darf ich verraten. Meinrad Walter kommt aus dem katholischen. Würde Ihnen das auch reichen, Kirche in Ordnung finden als sozusagen Einstiegskriterium?
Das würde mir zunächst auf jeden Fall reichen. Ein bisschen schade ist, dass dieses Kirchenimage, das tut der Orgel nicht nur gut. Es wäre besser, wenn wir da auch andere Dinge hätten. Mehr Orgeln in Konzerthäusern, das wäre für manche ein entspannterer Zugang. Ich brauche diese Hürde, irgendwie Kirche mindestens nicht schrecklich zu finden oder es nicht zu sagen, wie ich sie finde, damit ich den Schlüssel kriege. Also das, ja, das wäre besser und es gibt ja auch so viele Orgelmusik. Ich fand das früher immer jetzt witzig, da wurde von Ives gespielt, Variationen über Amerika. Ich sitze da andächtig, denke, das Stück ist ein einziger Witz. Das hat nichts so Andächtiges, aber durch die Kirche und durch die Atmosphäre und es fehlt nur noch der Weihrauch, ist Orgel immer mit dieser Form von Andacht verbunden. Und andere Stücke haben ja zum Glück auch ein gewisses Besuchsrecht dann in der Kirche. Also alle Orgelmusik wird in der Kirche dargeboten, ob sie kirchlich ist oder nicht. Das ist bei keinem anderen Instrument so etwas, ich sage mal, etwas komisch.
Ja, ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders. Letztendlich erlebe ich Kirchen, ich bin jetzt Orgelbauer und kein Kirchenmusiker, aber ich erlebe Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in erster Linie als Menschen, die Freude und Interesse daran haben, mit anderen Menschen zu arbeiten. Also ich glaube, das ist für mich ist das Grundkriterium, auf Menschen zuzugehen, mit denen zu arbeiten. Wir versuchen das immer so ein bisschen darauf zu reduzieren, dass das Nerds sind, die irgendwie gerne alleine sind, allein in der Kirche, sondern ich erlebe das gar nicht so, sondern ich glaube, es ist dieses Zugehen und ich glaube, dass wir alle ein bisschen mehr Mut brauchen, dass wir halt einfach sagen, so wie, wir haben jetzt Versuche gemacht, wie kriegen wir ein Konzertpublikum in einer Kirche jünger, haben ganz viel versucht und haben einfach festgestellt, wenn wir ein Konzert um 19 oder 20 Uhr stattfinden lassen, haben wir ein relativ altes Orgelkonzertpublikum. Wenn wir sagen, der Konzertbeginn ist um 23 Uhr, ist das Publikum rasant jünger. Ja, also es gibt einfach ganz einfache Methoden, Publikum jünger zu bekommen. Da spielt Uhrzeit eine Rolle, es ist ein bisschen mühsam, man muss da sehr viel für werben. Es sind natürlich auch die kommunikativen Wege, die man geht. Nutze ich zeitgemäße Möglichkeiten, um auf junge Menschen zuzugehen oder nicht? Also ich glaube, dass das auch sehr entscheidend dafür ist, wie erfolgreich ich dann hinterher bin. Und ich glaube, dass wir alle da ein bisschen mehr Mut brauchen. Und dann ist es natürlich auch die Länge der Programme, dass wir sehr im Orgelbereich so ein bisschen im Konzertbereich uns immer daran orientieren, naja, eine Stunde ist sozusagen das gute Maß. Das ist aber für viele Menschen, die da noch nicht so orgelaffin sind, die wir gewinnen wollen, ist das schon die obere Grenze. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, 21 Uhr, 20 Minuten Orgelmusik oder vielleicht auch nur 15 Minuten, wo ich sicher dann auch wieder gehen kann, dann ist das sehr hilfreich. Und ich glaube, dass all diese Möglichkeiten miteinander, es geht nicht darum, irgendwas auszuschließen, sondern alles miteinander zu versuchen, dass wir da schon sehr erfolgreich sein können, sowohl im Konzertsaal als auch in der Kirche. Und dass die Kirche natürlich einfach dieser fantastische Raum ist, weil wir haben diese tollen Kirchen, wir haben sie als leere Räume und wir hätten sie einfach auch als Gesellschaft gern gefüllt und wir brauchen Räume der Begegnung, alle miteinander. Und dieses Öffnen ist, glaube ich, unendlich wichtig und letztendlich aus meiner Sicht auch völlig unverzichtbar.
Eine Ansprache ans Publikum, Meinrad Walter?
Ja, wir haben bis jetzt fast immer mit Orgelmusik gemeint, die komponierte Orgelmusik, die ist auch sehr wichtig, aber das Spielbein sozusagen ist die improvisierte Orgelmusik. Eine große Tradition der Orgel mit Improvisation. Auch damit kann man viele Leute begeistern, plötzlich zu merken, der hat keine Noten vor sich und er kann sofort reagieren auf eine Situation. Der kann ein Lied in 14 verschiedenen Varianten machen und dann eben mit der Aktivität des Publikums. Dann kann man noch dazu singen sogar noch und dann begleitet er es wieder anders. Das ist eine ganz große Möglichkeit der Orgel, die natürlich eine gewisse Professionalität voraussetzt, das ist völlig klar, aber die auch im Gottesdienst eigentlich der Königsweg ist, weil wenn ich improvisiere, kann ich die spontane Situation aufgreifen, ich kann den Ritus so lange mit Musik bereichern, wie er dauert. Und nicht, ich habe noch eine Seite oder ist es alles zu kurz? Die Prozession ist leider ein Schweigemarsch, weil mein Stück schon fertig ist.
Ich würde gerne noch das bestärken und ergänzen, was Herr Kleis gerade gesagt hat, nämlich, das finde ich einen unglaublich wichtigen Aspekt, diese Kirchen, was Sie gerade gesagt haben, als leere Räume, die sind da und Räume sind unglaublich wertvoll, gerade so in Zeiten, wo man das Gefühl hat, Gesellschaft polarisiert sich immer weiter, dass man wirklich, also wirklich mustergültige dritte Räume hat, in denen kein Konsumzwang besteht, in denen man zusammenkommen kann, in denen man Zeit miteinander verbringen kann, in denen man Musik hören kann und Musik machen kann miteinander. Und dazu kommt ja noch, dass diese Räume, also in der Kombination noch mit den Orgeln, die in diese Räume hineingegossen sind, architektonisch, dass es perfekt klingt, eine unglaubliche Akustik haben, also wirklich auch musikalisch eine Qualität, die jetzt ganz meine ganz persönliche Meinung auch, der Orgelklang in einem Konzerthaus berührt mich häufig nicht so sehr wie der Klang einer Orgel in einer Kirche, einfach aufgrund der akustischen Beschaffenheit der Räume. Und es ist ja nicht nur so, dass Menschen gerne Musik hören, sei das um 23 Uhr für eine halbe Stunde oder um 20 Uhr für eine Stunde und offensichtlich auch ein Interesse haben an dem Instrument, auch an dem Raum, an der ganzen Atmosphäre, wie wir auch an den Videos, dem Content von Anna Lapwood ablesen können, sondern es gibt auch jetzt aus meiner Erfahrung als Person, die ja gut, eine kirchenmusikalische Ausbildung hat, ja, aber Schulmusik studiert hat. Es gibt sehr viele Menschen, die Instrumente unglaublich gut beherrschen, diese Instrumente aber fast nie spielen, weil sie vor allem unterrichten, weil sie an Schulen sind, weil sie irgendwann die Profession gewechselt haben. Und das sehe ich so aus meiner Erfahrung als eine unglaublich große Chance, dieser Kontakt zu Menschen, seien es LaienmusikerInnen oder studierte Menschen, die anders als OrganistInnen nicht, ich sage jetzt, Räume haben, Instrumente haben und Anlässe haben, an denen diese Instrumente gespielt werden müssen und man sucht nur jemanden, der das tut, sondern die Instrumente haben keine Räume und keine Konzerttermine, dass man das zusammenbringt und dass man da diese Räume nutzt, um auch Menschen wieder dazu zu bringen, ihre Instrumente einfach auch zu praktizieren und einfach zu spielen und da Gemeinschaft zu erschaffen und zu zelebrieren.
Ja, welche Zukunft hat die Orgelmusik? Darüber reden wir hier in diesem SWR Kulturforum. Hanna Schmidt war gerade zu hören, Musikjournalistin. Dabei ist noch Meinrad Walter, Musikwissenschaftler aus Freiburg und Philipp Kleis, Orgelbauer aus Bonn. Herr Kleis, wenn ich Sie mal nach dem Raum fragen darf, kann man sagen, dass die Orgel erst durch den Raum, in dem sie steht, zum kompletten Instrument wird? Also, dass die Resonanz zwingend zu dem Instrument dazu gedacht werden muss?
Ganz sicher, das kann man auf jeden Fall so sagen. In Orgelbauerkreisen, wahrscheinlich auch in Organisten- und Organistinnenkreisen, sagt man immer, das wichtigste Register einer Orgel ist die Akustik. Das ist so und das ist auch, glaube ich, richtig und gut so. Man muss ja immer bedenken, dass wir unsere Ohren ja leider nicht in der Sichtachse unserer Augen haben, sondern seitlich platziert, sodass alles, was wir an Klang hören, letztendlich reflektierter Klang von Wänden, Decken, Fußböden ist. Und um dieses Raumklangempfinden zu haben, brauchen wir einfach die Räume und die spielen natürlich bei der Orgel eine immense Rolle. Das ist ganz sicher so. Und das ist natürlich auch das Reizvolle und das führt auch auf das nochmal, was Frau Schmidt gesagt hat, was ich super finde. Also diese Kombination mit allen Musikern Räume zu füllen, ich glaube, das ist wirklich unendlich wichtig. Ich hatte vor noch gar nicht allzu langer Zeit bin ich in Bonn durch die Fußgängerzone gegangen, da hat mir immer so ein Kärtchen in die Hand gesteckt und hat gesagt, geht auch mal in die Kirche. Und in dieser Kirche war dann live gespielte wunderbare Musik und die Kirche war nur Kerzen erleuchtet. Und ich habe gedacht, Mensch, das müssten wir überall machen, das war so einfach und so ja, und so wunderbar war. Man konnte kommen und gehen. Und ich glaube, diese Begegnung von Menschen miteinander, untereinander, man geht halt einfach anders raus, als man reingegangen ist. Und das ist letztendlich das Reizvolle. Und das tut uns allen gut und es tut der Gesellschaft gut. Und natürlich, wenn der Orgelbauer, es tut auch der Orgel wahnsinnig gut.
Ja, bevor ich versuche, noch ein bisschen Wasser in Ihren Wein der Begeisterung zu kippen, wollte ich noch eine Nachfrage stellen. Herr Kleis, der nächste große Auftrag an Sie ist die neue Orgel im Markusdom in Venedig. Ich weiß nicht, ob Sie schon dabei sind, zu bauen oder zu planen. Wenn Sie einen ganz kurzen Einblick geben in so eine Orgelbauerwerkstatt, wie geht es vonstatten? Gehen Sie dann in den Markusdom rein, schauen sich das an, wie die Maße sind, wie die Akustik ist und dann überlegen Sie sich, wo Sie dann die Orgel hinbauen oder wo da was platziert ist? Wie kann man sich das vorstellen?
Also das ist ein extrem langer Prozess. Mhm. Wir machen das im Markusdom, das ist natürlich eine super schöne Aufgabe, kann man auch toll drüber sprechen. Natürlich ist es so, der Traum eines Orgelbaus ist natürlich immer, man darf da ganz alleine rein und sitzt da erstmal tagelang und überlegt sich, das ist natürlich ein Abstimmungsprozess mit Denkmalpfleger, mit den lokalen Behörden, mit dem Auftraggeber, mit allen Musikerinnen und Musikern, mit allen gemeinsam. Es ist wirklich ein sehr interaktiver Prozess. Wir machen das im Markusdom gemeinsam mit einem italienischen Kollegen der Orgelbauwerkstatt Sanin, eine wirklich jahrhundertealte Orgelbauwerkstatt, ganz toller Kollege. Richtig viel Spaß. Und das Schöne ist aber wirklich, dass man das, was Sie beschrieben haben, ist so, man hat am Anfang wirklich den Raum für sich alleine, sitzt da und kann den irgendwie einfach mal erleben. Und das ist natürlich so ein Traum, der, ja, das ist, ich glaube, da gibt es kaum einen schöneren Beruf, mal so einen Raum für sich allein zu haben, gerade den Markusdom natürlich auch. Aber alle Kirchen spielen in dieser Kategorie. Und dann versucht man halt ein Konzept zu finden und das miteinander abzustimmen. Und das ist ein langer Prozess, aber ein sehr reizvoller Prozess. Und das macht wahnsinnig viel Spaß.
Und haben Sie schon öfter überprüft, wie die Orgel dann am Ende klingt und wie sie benutzt wird? Gibt es da auch Momente, wo man sich dann ärgert und sagt, ja, so habe ich es mir aber nicht gedacht?
Ich glaube, ärgern ist ein sehr starkes Wort. Es gibt natürlich immer den Begriff der Enttäuschung, dass man halt sozusagen es sich vielleicht ein bisschen anders gewünscht oder vorgestellt hätte. Oder muss man dann vielleicht ein bisschen an sich arbeiten für einen Orgelbauer. Alle reden immer davon, dass dieser Moment des ersten Konzertes, der Einweihung, dass das sozusagen ein traumatöner Moment ist. Ist es aber nicht, weil man ist ja, alle sind angespannt, alle sind nervös von Kirchenmusikerinnen, Kirchenmusiker. Solistinnen, Solisten, alle sind nervös und es ist einfach wirklich eine totale Stresssituation. Für mich entspannt sich das dann wirklich nach Jahren und dann gehe ich total gerne in Konzerte und genieße das, aber es braucht wirklich eine ganze Weile, bis ich weiß, alles funktioniert, alles ist irgendwie so, ach, dass ich damit gut leben kann und bin dann auch entspannt. Und dass das so eine Enttäuschung ist, es kommt wirklich extrem selten vor, muss man sagen. In der Regel ist es so, dass man immer begeistert ist, was Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, Organistinnen und Organisten, was die für tolle Klänge da rauszaubern. Und jetzt ist es so, wir bauen die Instrumente und trotzdem werden wir immer wieder überrascht, was da eigentlich alles möglich ist. Und das finde ich so schön und das ist eigentlich wirklich ein Traum, der jedes Mal wieder neu in Erfüllung geht.
Mhm. Geht aber nicht an allen Ecken in Erfüllung und an vielen Stellen werden die Orgeln nicht benutzt. Frau Schmidt, Sie hatten vor ein paar Jahren mal geschrieben, es tut sich was in der Kirchenmusikerinnen-Szene, aber was genau, das kann man noch nicht genau fassen. Wie attraktiv ist der Job des Organisten und Kirchenmusikers? Wenn man da 50 Euro, ich weiß nicht, wie der aktuelle Satz ist für einen Gottesdienst, steht die Kirche einem da so ein bisschen im Weg?
Boah, also die Vergütung für freie, also für Vertretungen, da bin ich jetzt im Moment auch nicht so 100% belesen. Das wird ja immer mal wieder so um 1 Euro mal erhöht, alle paar Jahre gefühlt. Das ist tatsächlich extrem wenig und das lohnt sich finanziell gar nicht. Das heißt, da sind es eher ja Leute, die Orgel studieren, die sich dann damit so mal eine Pizza dazu verdienen, würde ich jetzt mal so sehr salopp formulieren. Wenn man das Glück hat, an eine feste Stelle zu kommen und sei das eine halbe Stelle, dann würde ich sagen, ist es ein wirklich sehr schöner und auch mit den Jahren auch sehr entspannter und sehr kreativer und sehr freier musikalischer Job, den man haben kann. Die Frage ist jetzt, wie attraktiv ist das tatsächlich am Ende, wenn ich jetzt mal so im Geiste diejenigen durchgehe, mit denen ich Orgel zusammen studiert habe. Ein paar von denen sind, sehr wenige, tatsächlich Kirchenmusiker geworden. Mhm. viele sind in Schulen gegangen tatsächlich und vertreten auch gar nicht mehr. Also ich bekomme so, je älter ich werde, auch immer größere Not, wenn ich mal nicht kann und eine Vertretung brauche. Der Pool an Leuten, die während des Studiums ja noch relativ viele waren, die dann hätten einspringen können, der wird auch tatsächlich immer kleiner. Und das geht nicht nur mir so, sondern ich bin selber in vielen Verteilern drin und bekomme das mit, wie händeringend nach Vertretungen gesucht wird in sehr vielen Gemeinden. Ich kann jetzt für Dortmund sprechen. Und mein Gefühl ist, dass die Bezahlung natürlich sicherlich ein Faktor ist. Das andere ist, glaube ich, aber auch eine Form von Commitment, die man eingeht. Selbst Leute, die einfach nur gerne Orgel spielen, haben halt auf einer kirchenmusikalischen Stelle ja auch ganz andere Aufgaben. Ja. Es ist auch viel Verwaltung, es ist sehr viel Kommunikation, es ist sehr viel Organisation. Es sind Ensembles und Chöre, die man gleichzeitig noch mit leitet. Und das Orgelspiel ist ein kleiner Teil davon. Also es ist jetzt so ein bisschen das, was, ich glaube, Herr Walter relativ am Anfang gesagt hat, oder war es Herr Kleis, dass KirchenmusikerInnen sehr kommunikative Menschen sind, die Lust haben auf Gemeinschaft, die auch Lust haben, in Kirchen da auch Kultur mit zu prägen. Und da ist mein Eindruck, dass das ist auch nicht nur mein Eindruck, sondern die Zahlen bestätigen das ja auch, also dass diejenigen, die tatsächlich Kirchenmusik studieren, mit dem Ziel, diesen Beruf auszuüben, ganz, ganz radikal immer weniger werden.
Und ja, zumindest die, die jetzt studieren, haben sehr gute Jobaussichten, oh ja. Herr Walter, ne? Das kann man so sagen. Aber Sie haben es eben auch erwähnt, die Kirche ist möglicherweise ein Problem, stirbt, wenn man es ganz platt sagt, mit der Kirche auch die Orgelmusik. Ist es zu befürchten?
Ich hoffe nicht. Im Moment ist tatsächlich eine Entwicklung, dass natürlich auch die Zahl der Gottesdienste zurückgeht. Daher kann sich das so ungefähr ausgleichen. Ich finde jetzt, wird immer gesprochen, gut, was kriegt man dafür? Ich finde das auch öffentlich, dass die Vergütungssätze der Erzdiözese Freiburg in Ordnung sind, auch für nebenberufliche Kirchenmusiker. Da gibt es in der Musiksparte ganz viel Schlimmeres und Schlechteres, muss man auch mal sehen.
Was es nicht besser macht.
Natürlich muss man man muss quasi auf zwei Beinen stehen. Man muss Lust haben zu dieser Musik. Und man muss Lust haben, diese Musik kommunikativ, aber auch in der Kirche zu tun. Ich sehe mich als jemand, der nicht nur darauf reagiert, wie jetzt die Kirche ist und dann gefällt es mir oder nicht. Ich gestalte die Kirche ja mit. Ich bin da ein aktiver Teil und ich bin ein Teil dieser Gemeinde. Und wenn ich ein Konzert mache, dann ist das eine kirchliche Veranstaltung. Die darf ich machen, kann ich machen. Ich bekomme den Raum zur Verfügung, das Instrument und so weiter. Das schätze ich. Also ich sehe bei der Kirchenmusik einen großen Gestaltungsspielraum, wenn einem der gegeben wird, aber da sehe ich viele Orte, wo der da ist, der ist größer als das, was gemacht wird, auch für innovative Dinge, also man kann da sehr, sehr viel mitgestalten. Hauptberuflich ist der Vorteil, dass man eigentlich wie ein Freiberufler gestalten kann und trotzdem sein monatliches Gehalt auf dem Konto hat. Das wissen viele auch.
Aber wenn man doch trotzdem nochmal auf die Nebenberufler oder auch die Ehrenamtlichen guckt. Ne? Harald Schmidt, auch Hobbyorganist, hat irgendwann mal gesagt.
Nebenberufliche Ausbildung.
Genau, hat mal gesagt, die C-Kirchenmusiker oder Ehrenamtlichen sind die eigentlichen Erben Bachs. Aber wo sind die? Offensichtlich fehlen gerade in kleinen Kirchen Menschen, die die Orgel spielen. Es gibt ja verschiedene Ersatzprodukte in Anführungszeichen. Es gibt dann mal den Gitarrenkreis, den ich angesprochen habe. Es gibt aber auch sogenannte Orgelautomaten. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie Computer, die dann Orgelmusik liefern, zu der dann die kleine Gemeinde noch singen kann?
Auch
die dann
singt da kommt. Oder wird ein Vorspiel geliefert? Ob es wirklich an Organisten fehlt, das liegt viel an den Gemeinden selber, was da für eine Atmosphäre herrscht. Die Lösung zu sagen, ach, dann kaufen wir was. Wir haben ja noch mehr Geld als Personen. Manchmal wünsche ich mir, es wäre umgekehrt. Diese Lösung ist, glaube ich, für den Moment ein bisschen interessant. Aber auf der Rückseite der Medaille stehen vielleicht dann noch mehr Probleme. Dann kommt die Orgel in das Image. Ach, da macht einer, drückt einer auf den Knopf und dann spielt wirklich die Orgel. Und gegen sich die Organisten und Organisten wehren. Es spielt nicht die Orgel, ich spiele. Also das finde ich eher sehr, sehr heikel, weil ein Automat kann nicht agieren, der kann nicht sein Tempo anpassen oder nachgeben. Da kommt man eigentlich vom Regen in die Traufe. Ich glaube, dass die Orgel auch kein Monopol haben muss. Das tut ihr auch nicht gut. In den meisten Gottesdiensten, die ich mit Orgel spiele, wird nicht jeder Gesang von Orgel begleitet. Ich gehe da auch mal nach unten, singe was vor und weiß genau, die singen das nach. Und das geht auch a cappella, wunderbar. Es kann mal ein anderes Instrument begleiten. Orgel Plus geht wunderbar. es gibt kaum einen Gottesdienst ohne Orgel, aber das Monopol ist nichts und die Surrogate, so würde ich jetzt mal nennen, wo man das Problem kurzfristig lösen will, die bringen eher neue Probleme mit sich, sowohl theologische Probleme als auch natürlich musikalische Probleme, auch wenn die besser werden. Dieses Image, das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Orgel muss man ja nicht mehr lernen, weil man ja auch sich für den Automaten, für das Selbstspielsystem entscheiden kann. Da würde ich eher davor warnen. Das wäre für mich die allerletzte Lösung, wenn alles ausgereizt ist und wenn jemand kommt und ordentlich Flöte spielt oder besser ein Harmonieinstrument, klar für die Harmonien, aber auch mit einem Melodieinstrument oder man kann auch Gesang mit Gesang anleiten. Das macht man auch und das geht manchmal erstaunlich gut.
Ja, Orgelautomaten, da hätten Sie wahrscheinlich auch was dagegen, Herr Kleis.
Ja, natürlich. Also ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Also das ist so ja weit weg von meiner Vorstellung. Ich bin jetzt gerade stumm geworden, weil ich einfach so erstmal nach Luft ringen musste. Aber jetzt ist es wieder ein bisschen Sauerstoff da. Ich versuche das auch noch bis zum Ende der Sendung, das zu überleben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich halte es auch nicht für gut und ich halte es auch nicht für zielführend. Weil letztendlich geht es wirklich um die Arbeit mit Menschen. Und das ist das. Und es geht um die Begegnung von Menschen. Und das ist immer schlecht, wenn das durch Automaten passiert. Das lernen wir an vielen Stellen. Leider kennen, also nicht nur in der Telefonwarteschleife, wo wir dann irgendwann entnervt sind, wenn wir einfach nicht verstanden werden. Letztendlich ist es aber sozusagen die Vorstufe dazu, die wir in der Musik dann auch durchführen würden. Das führt uns, glaube ich, nicht weiter. Es ist, und Qualitäten können wir auch nur durch Künstlerinnen und Künstler erreichen und nicht durch Automaten, weil wir auch uns ja nicht weiterentwickeln. Mhm. Ich persönlich glaube, dass wirklich der Knackpunkt ist, wie schaffen wir es, an die nächste Generation diese Begeisterung für Orgel, diese Begeisterung für gemeinschaftliches, musikalisches Erleben weiterzubringen. Und da werden wir nicht drum rumkommen, als alle gemeinsam uns an die eigene Nase zu fassen und sozusagen nicht zu sagen, ah, das ist aber die Kirche und die Kirche hat ein Problem, sondern zu erkennen, es ist für unsere Gesellschaft wichtig. Es ist jetzt nichts, was nur für mich als katholischer oder evangelischer Christ wichtig ist. Es ist etwas für unsere Gesellschaft wichtig, ist Räume zu haben, in denen wir begegnen, wo wir sozusagen schrankenlosen Zugang haben, wo wir jeden einladen. Und ich glaube, das ist etwas, was unverzichtbar ist. Und wir kommen, glaube ich, gerade so ein bisschen an den Punkt zu sehen, wie wichtig das ist. Und da spielt Musik natürlich eine unendlich wichtige Rolle, weil sie das verbinden hat, weil sie sozusagen die gemeinsame Sprache ist, weil sie uns zusammenbringt. Und klar, wissen Sie, ich bin ja Rheinländer und wenn man einmal Karneval im Rheinland gefeiert hat, dann weiß man, dass das gemeinsame Singen der stärkste Ausdruck von Gemeinschaft ist, den man überhaupt erleben kann. Und das ist in der Liturgie natürlich letztendlich genauso. Und von daher, glaube ich, werden wir einfach gemeinsam, müssen wir wirklich dafür kämpfen. Wir dürfen es einfach nicht so hinnehmen und zu sagen, ja, es ist jetzt so eine Tatsache und wir akzeptieren es. Wir dürfen es nicht akzeptieren und ich hoffe, dass ganz viele Menschen, die jetzt diese Sendung hören, auch sich anstecken lassen und begeistern und sagen, ja, komm, wir machen mit und wir gucken einfach, dass wir das hinbekommen.
Mhm. Ich habe ja so ein bisschen die Utopie, was das angeht, dieses Räume zu schaffen oder auch zu sehen, diese Räume sind ja da, dass man Kirchen, also wir hatten in Dortmund den Fall, eine Kirche mit einer wirklich wunderschönen alten Sauerorgel drin, da hat mir ein bisschen das Herz geblutet. Ich war eine der wenigen, die dieses Instrument regelmäßig spielen sollte.
Sauer damit ist der es Orgelbauer nicht, in dem Fall.
Richtig, genau, ja. Damit es nicht komplett verfällt. Und diese Kirche war groß, sie war wunderschön, es war Platz, die ist dann irgendwann entwidmet worden. Und dann ging das los, dass dieser Raum genutzt wurde als dritter Ort. Dass da Veranstaltungen stattgefunden haben, dass da Konzerte stattgefunden haben, dass da auch mal, soweit ich weiß, auch mal so eine Art Rave drin stattgefunden hat. Und das war so ein bisschen, diese Kirche musste aber in dem Fall, also ist jetzt wirklich der eine konkrete Fall, wenn ich das recht in Erinnerung habe, erst entwidmet werden, bevor dieser Raum für all diese Aktionen geöffnet werden konnte. Mhm. Und ich glaube, es gibt ja sehr viele Beispiele, in denen das da diese Grenze auch schon mehr verschwimmt, aber dass man diese Räume sich auch traut, zu öffnen über den sakralen Nutzen hinaus und auch die Orgel dann in dem Zusammenhang auch entsprechend einsetzt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, da müssen dann wie so Kirche und diejenigen, die mit Kirche nichts zu tun haben wollen oder skeptisch sind, so wie so Schritt aufeinander zugehen. Die einen, die sagen, es ist okay, wir bestehen nicht darauf, dass dieser Raum im sakralen Kontext irgendwie genutzt wird. Und die anderen, die wiederum sagen, ist das okay, da hängt zwar ein Kreuz und so weiter und ich kenne den ganzen Kontext, aber ich nehme diesen Raum jetzt erstmal als einen wunderschönen, architektonischen, ausgeklügelten und ganz, ganz toll klingenden Ort wahr. Und dass man sich da annähert, ich glaube, dann kann sich ganz, ganz viel tun.
Und die Grenzen sind ja fließend.
Eben.
Ich konstituiere den Raum ja auch mit. Ich kann da eher religiös hineingehen, eher touristisch. Ich kann touristisch reingehen und religiös rauskommen, durch die Orgelmusik vielleicht. Es ist nicht ausgeschlossen.
Richtig.
Das kann alles irgendwie noch mitkommen. Vielleicht ist auch noch wichtig, Rainer Kunze hat schon Gedichte geschrieben über Orgel aus der damaligen DDR. Orgel war ein Kristallisationspunkt auch. Am Gedicht heißt es schön, diese verschiedenen Orgeln, die aber den gleichen Namen haben, die alle unsere Orgel heißen. Also das ist ein Identifikationspunkt für eine Gemeinde, für eine Kirche, aber auch für einen Ort. Das ist unser Instrument, unverwechselbar, und wir wollen das pflegen und wir können ganz verschiedene Formate mit diesem Instrument machen. Also es kann da noch kreativer werden.
Herzlichen Dank. Das war das SWR Kulturforum zum Thema Runter von der Empore. Welche Zukunft hat die Orgelmusik? Mit dabei waren die Musikjournalistin und Organistin Hanna Schmidt, der Orgelbauer Philipp Kleis aus Bonn und der Musikwissenschaftler und Theologe Professor Meinrad Walter. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Carsten Umlauf.